Deutschlandfunk zur Diskussion.
Und im Studio ist Christoph Schäfer. Schön, dass Sie dabei sind. Flaute, Stillstand. Der deutschen Wirtschaft fehlt es an Schwung und sie droht sogar zu schrumpfen. Die Ampelkoalition sucht einen Ausweg aus dieser Lage. Aber egal, was sie sich für die Wirtschaft überlegt, für Bundesfinanzminister Lindner ist schon klar, keine neuen Schulden, also die schwarze Null bleibt und die Schuldenbremse ist für die Bundesregierung in Stein gemeißelt. Ist das der richtige Weg? Woher kommt das Geld für die Wirtschaft und wie sehr müssen dafür zukünftige Generationen in den Blick genommen werden? Das will ich von meinem Gästen wissen. Wir zeichnen am Nachmittag auf mit der Wirtschaftsweise Monika Schnitzer. Die Ökonomin steht dem Sachverständigenrat vor, der die Entwicklung der deutschen Wirtschaft begutachtet. Sie ist der Meinung, schuldenfinanzierte Lösungen alleine bringen uns nicht aus der Krise. Wir hören Monika Schnitzer aus München. In Berlin sitzt Kai Mühlbach. Er ist der Gründer von Fiscal Future, eine überparteiliche Initiative junger Aktivisten für eine zukunftsfähige Finanzpolitik. Er sagt, um das Land umzubauen, kann Politik zukünftigen Generationen Schulden zumuten. Und Martin Greive macht unsere Runde komplett. Redakteur beim Handelsblatt und stellvertretender Leiter im Hauptstadtbüro der Zeitung. Er attestiert der Bundesrepublik strukturelle Probleme. An Sie alle ein herzliches Willkommen. Herr Greive, miese Stimmung in der Wirtschaft. Wie geht es weiter mit dem Industriestandort Deutschland? So oder so ähnlich lauten gerade ja mehrere Titel in Zeitungen und Beiträge zum Thema Konjunktur. Wünschen Sie sich wieder positivere Schlagzeilen?
Die würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Allein ich sehe sie nicht, muss ich leider sagen. Wir haben gerade so eine gewisse Doppelkrise, die sich gerade hier aufbaut im Land. Wir haben einmal eine konjunkturelle Krise, eine Konjunkturflaute. Die Wirtschaft befindet sich im Abschwung. Das allein ist kein Drama, aber wir müssen natürlich aufpassen, dass der Abschwung nicht noch deutlich stärker wird und wir jetzt nicht mit den falschen Antworten darauf reagieren. Eine falsche Antwort wäre zum Beispiel in meinen Augen ein Konjunkturprogramm. Aber wir haben eben auch, wie ich finde, eine wirklich strukturelle Krise in Deutschland. Wir haben zu lange wichtige Reformen vernachlässigt, sind auf zu vielen Zukunftsfeldern eben nicht vorn dabei. Und das fällt jetzt wirklich auch dem Letzten auf, wenn man sich mal mit so internationalen Investoren unterhält. Die blicken eigentlich auf kein Land, kein großes Industrieland so skeptisch wie auf Deutschland. Und wir haben wirklich sehr, sehr viele Hausaufgaben vor der Brust.
Frau Schnitzer, das Thema Konjunktur beschäftigt uns schon länger, auch die Ampel. Zuletzt aber im Zusammenhang mit Unternehmen. Geraten Haushalte da aus dem Blick?
Man muss sich wirklich erstmal die Frage stellen, warum haben wir momentan ein Konjunkturproblem? Warum sehen wir zurzeit eine Flaute? Und das liegt natürlich an der Krise, die wir vorher gehabt hatten, an der Energiekrise, an den hohen Preisen, an der Inflation. Und das hat natürlich alle belastet. Das belastet die Unternehmen, das belastet die Haushalte, die natürlich momentan mit Reallohnverlusten kämpfen und von daher auch nicht so viel einkaufen können. Die Maßnahme, die die EZB ergriffen hat, ist, die Zinsen zu erhöhen. Das ist auch genau richtig. So muss man die Inflation bekämpfen. Aber das heißt natürlich, dass die Nachfrage zurückgedrängt wird. Das ist ja genau die Idee. Das will man ja, um die Inflation zurückzudrängen. Und für die Einzelnen ist das nicht notwendigerweise erfreulich. Wir sehen es zum Beispiel beim Bau. Die Zinsen führen jetzt dazu, dass weniger gebaut wird. Und das belastet natürlich die Wirtschaft.
Und die Haushalte?
Ja, und die Haushalte, die jetzt bauen wollen, das belastet die auch. Aber nochmal, das ist natürlich genau die Idee, um die Inflation zurückzutreiben.
Herr Mühlbach, Sie wollen für jüngere Generationen sprechen. Fühlen Sie sich ausreichend berücksichtigt bei der derzeitigen Debatte über die Wirtschaft, über die Konjunktur?
Bei der aktuellen Debatte fühle ich die Interessen der jungen Generation nicht ausreichend berücksichtigt. Wir reden gerade an allen Ecken und Enden darüber, wo wir sparen können, dass wir weniger tun. Dabei müssten wir eigentlich mehr tun. Wir haben es schon angesprochen, wir haben hier strukturelle Probleme im Land. Wir sind bei der Digitalisierung immer weiter abgeschlagen. Wir schaffen unsere Klimaziele ab, statt sie einzuhalten. Eine solche Politik hat die Interessen der jungen Menschen nicht ausreichend im Blick.
Es fielen schon ein paar Schlagworte, sage ich mal, also strukturelle Probleme. Frau Schnitzer, Sie haben gerade eben schon erwähnt oder kurz angeschnitten, inwiefern gerade eine Krise vorliegt. Wie tief reicht die? Sind das nur strukturelle Probleme oder würden Sie sagen, das ist noch viel mehr, was im Argen liegt?
Man muss einfach sagen, die aktuelle Krise, ich habe es schon genannt, liegt natürlich stark an der Inflation, die man bekämpfen will. Aber dahinter stehen natürlich schon strukturelle Probleme und die sind durch die Energiekrise, durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine natürlich verschärft worden, weil jetzt die Energiepreise sehr stark gestiegen sind. Die werden nicht wieder auf das Vorkriegsniveau zurückgehen. Und das heißt, wir brauchen einen Strukturwandel, allein deswegen schon, weil wir in Zukunft eben ein Land sein werden mit sehr viel höheren Energiepreisen, als das vorher der Fall war. Und da kommen die ganzen anderen Strukturprobleme noch dazu. Herr Greiber hat ja schon angesprochen, ne? Da ist einiges vorher liegen geblieben. Und auch Herr Mühlbach sagte es eben, die Digitalisierung ist nicht vorangetrieben worden. Wir sind beim Klima noch nicht da, wo wir sein wollen. Das heißt, Hausaufgaben sind in der Zeit nicht gemacht worden, in der man es hätte machen können. Wir haben die Friedensdividende nach dem Mauerfall, 30 Jahre Beendigung des Kalten Krieges, nicht wirklich genutzt, nicht in die Bundeswehr
investiert. Also wurde verschlafen.
Ja, genau. Wir haben das Geld, was wir da eingespart haben, nicht genutzt, um die Infrastruktur aufzubauen, zu modernisieren. Wir haben insofern also 30 Jahre über unsere Verhältnisse gelebt.
Herr Greibe, sehen Sie das auch so?
Das sehe ich tatsächlich auch so. Die Krise, die wir jetzt erleben und die strukturellen Probleme, die haben auch schon vor dem Ukraine-Krieg begonnen. Frau Schnitzer hat völlig recht, die hohen Energiepreise sind ein großes Problem. Aber die strukturelle Schwäche war eigentlich schon vorher deutlich. Die Industrieproduktion Deutschlands liegt auf dem Stand von 2018. Die Exporte dümpeln auch ungefähr auf dem Niveau von damals. Unter allen G7-Staaten wächst nur das Brexit-geplagte Großbritannien schwächer. Der IWF hat jüngst eine Prognose für dieses Jahr vorgelegt, der Weltwirtschaft. Da sind wir drittletzter unter 30 Staaten beim Wachstum. Das sind wir in der EU schon seit Jahren, haben wir fast immer die rote Laterne, sind zweit- oder drittletzter. Das kann ja eigentlich nicht der Anspruch einer Wirtschaftsnation wie Deutschland sein. Ich will nur an ein paar Punkten zum Beispiel Herrn Mühlbach vielleicht schon mal widersprechen, weil er auch gerade schon sagte, es ist überall von Sparen die Rede und auch der Sparhammer, der kommt, könnte auch mit einem Grund sein, warum wir jetzt in so eine Krise rutschen und wir dürfen jetzt nicht noch stärker sparen, um die Krise nicht zu verschärfen. Ich frage mich immer, wo wir eigentlich sparen. Also das ist meiner Meinung nach nicht wirklich der Fall. Also wir haben dieses Jahr machen wir 45 Milliarden Euro Schulden. Wir nutzen nächstes Jahr die Schuldenbremse aus. Wir haben 100 Milliarden Euro in einem Bundeswehr-Sondervermögen geparkt. Wir haben 212 Milliarden Euro in einem anderen Schattenhaushalt, dem Klima- und Transformationsfonds, geparkt. Demgegenüber sparen wir 3,5 Milliarden Euro ein, um die Schuldenbremse einzuhalten. Das sind 0,7% des aktuellen Haushalts. Es reicht jetzt auch mit Zahlen. Ich will jetzt hier nicht eine reine Zahlenkolonne machen, aber gegenüber dem, was wir an Geld ausgeben, sind die Einsparungen winzig. Und ich bin immer so überrascht, dass es so einen großen Sparschmerz geben soll. Ich finde, das ist für mich eher ein Phantomschmerz.
Also. Darf ich da gleich einhaken? Ja. Der Punkt ist doch, wo gespart wird. Also wir können uns über die Höhe des Sparens unterhalten. Aber wenn ich mir dann anschaue, wo jetzt gerade gespart wird, dann sollen 300 Millionen eingespart werden bei der Digitalisierung der Verwaltung, die dringend nötig wäre. Es sollen 200 Millionen eingespart werden für das Forschen für den Quantumcomputer, der die Zukunft ist. Also wir sparen, wenn wir denn dann sparen, immer noch genau an den falschen Stellen. Darüber muss man doch mal nachdenken.
Mhm. Herr Mühlbach, sehen Sie das auch so? Sparen wir, also wenn die Ampel spart, spart sie sozusagen das Land an den falschen Stellen kaputt?
Es gibt viele Beispiele, wo an Stellen gespart wird. Was ich mir nicht erklären kann, Herr Greiber hat schon, oder Frau Schnitzer hat die Digitalisierung angesprochen. Wir sehen aktuell Umfragen, wo die AfD bei 20% sind. Gleichzeitig wird bei der Bundeszentrale für politische Bildung gespart. Auch das kann ich mir nicht erklären. Ich würde aber nochmal auf Herrn Greibers Einwurf einmal erwidern. Also wir kürzen jetzt nicht den halben Bundeshaushalt zusammen, das stimmt schon. Wir kommen aber aus einer Situation und aus einer Haushaltsführung, wo nicht genug getan wird. Und wenn wir zu wenig tun, zu wenig Gelder für Klimaschutz zur Verfügung stellen, wenn wir 20 Jahre lang die Infrastruktur auch auf kommunaler Ebene haben verfallen lassen, dann reicht es nicht, das zu niedrige Niveau einfach fortzuführen.
Aber das tun wir ja nicht. Also das tun wir nicht. Also wir haben diesen Klima- und Transformationsfonds geschaffen, da sind 212 Milliarden drin. Wir haben die Investitionen im Bundeshaushalt in den vergangenen Jahren massiv hochgefahren, von ungefähr im Schnitt 50 auf jetzt eher 70 Milliarden Euro. Und selbst bei der Digitalisierung würde ich widersprechen, wenn es wirklich eine echte Kürzung wäre, weil das Geld, was da gekürzt wurde, das stammte noch aus einem früheren Konjunkturpaket. Da gibt es jetzt auch wieder Geld von anderer Stelle aus dem Haushalt. Und ich meine, die Digitalisierung in Deutschland, die scheitert doch nicht am Geld. Die scheitert doch wirklich am mangelnden Willen und auch am, ich muss es sogar sagen, mangelnden Können der Politik.
Also es ist egal, ob es von 300 Millionen auf 3 Millionen runtergekürzt wird, der Betrag?
Wie gesagt, diese 300 Millionen, die stammt noch aus einem Konjunkturpakt, der ausgelaufen ist. Das wird noch so ein bisschen, da um den Betrag geht es. Das Geld kommt jetzt von anderer Stelle, fließt da wieder mehr Geld rein. Aber ich würde selbst sagen, dann. Also es gibt einen Digitalfonds, der jetzt aufgelöst wird. Da lagen jahrelang Milliarden drin. Die Gelder werden zum Teil auch nicht abgerufen. Und ich glaube, gerade die mangelnde Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung Die scheitert meiner Meinung nach nicht zuallererst am Geld, sondern wirklich am politischen Willen und den großen Beharrungskräften, die es da auch teilweise in einigen Verwaltungen gibt.
Ich würde da an manchen Stellen durchaus zustimmen. Natürlich braucht es einen politischen Willen, den sehen wir nicht in der Weise, in der man ihn sehen sollte. Gerade aus dem Verkehrsministerium, das ja inzwischen auch für Verkehr und Digitalisierung zuständig ist, würde ich mir da mehr Impulse erwarten. Aber ganz so richtig ist es nicht. Es wird immer gesagt, das Geld bleibt liegen, das wird gar nicht abgerufen und deswegen kann es nicht am Geld liegen. Der Grund, dass das Geld zum Teil nicht abgerufen wird, hat schon was damit zu tun, dass man bisher zu wenig investiert hat. Denn wenn wir uns überlegen, wer macht denn die Pläne, beispielsweise in den Schulen, als es um die Digitalisierung der Schulen ging, dann brauchen wir Leute, die sich hinsetzen, die Anträge schreiben, das Ganze umsetzen. Und das ist natürlich etwas, was erstmal Geld braucht. Eine Kommunalverwaltung, die Projekte planen soll, Straßenbau, Schulbau, die muss natürlich entsprechend ausgestattet sein. Und wenn es da fehlt, dann fehlt es eben an der Staatskapazität, um mal dieses ganz große Wort zu bemühen, dann fehlt es eben an der Kapazität, um Geld verausgaben zu können. Dann bleibt das Geld liegen, aber nicht, weil wir das Geld nicht brauchen. Denn da muss man sich ja nur umschauen, um zu sehen, überall fehlt es. In der Bahn, in den Schulen, auf den Straßen, Brückenbau. Dann fehlt es also offensichtlich und dann müssen wir den Staat so ertüchtigen, dass er dieses Geld auch ausgeben kann. Und da braucht es auch Geld. Und es braucht auch stetiges Geld, denn die Privatwirtschaft wird die Kapazität, um beispielsweise Brücken zu bauen, die Bahn auszubauen, nur dann vorhalten, wenn sie sicher weiß, dass es für die nächsten Jahre immer wieder diese Investitionen gibt.
Also Planungssicherheit in gewisser Weise.
Ganz genau. Das ist ein Punkt, der beispielsweise vom Beirat des Wirtschaftsministeriums vor ein paar Jahren gemacht worden ist. Diese verstetigte Planung, nicht nach Kassenlage, mal ist ein bisschen Geld übrig, dann wird mal eben was investiert, nicht nach Kassenlage vorzugehen, denn dann in der Tat wird das Geld nicht verausgabt, weil es gar keine Kapazität gibt.
Aber Frau Schnitzer, wir haben jetzt so ein paar Punkte aufgetan, woran es mangelt derzeit, auch wenn es um Investitionen geht. Digitalisierung, auch im Bildungsbereich, Infrastruktur haben Sie eben genannt. Wenn die Lage jetzt schon irgendwie auch so, ich sag mal, aufgeregt ist, wie sollen denn dann die großen Fragen in der Wirtschaft und für die Konjunktur beantwortet werden, wie zum Beispiel Klimaneutralität bis 2025 herzustellen?
Ich denke,
2045 meine ich, pardon.
An der Stelle, genau, kommt es eben tatsächlich darauf an, dass man Planungen macht, die umsetzbar sind, die mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet sind und wo wirklich alles zusammengreift. Planungen, die das Gesamtkonzept sich anschauen. Denn da reicht es ja nicht, an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Da muss wirklich das Gesamtkonzept ineinander greifen. Nehmen wir beispielsweise Elektromobilität. Dafür braucht es Ladeinfrastruktur. Ohne Ladeinfrastruktur kauft keiner das Auto. Ohne das Auto gerauft werden, gibt es die Ladeinfrastruktur nicht. Denken wir an Windenergie, wo wir aktuell die Diskussion darüber haben, wie sollen wir die Preise gestalten, ohne dass es Trassen gibt, um den Windstrom beispielsweise auch nach Bayern zu führen. Ich sitze gerade in München im Studio. Brauchen wir die ganzen Windräder nicht aufzubauen. Das heißt, da muss wirklich alles ineinander greifen und da braucht das ein konzertiertes Vorgehen.
Herr Mühlbach, haben Sie Vertrauen in die Bundesregierung, in die Politik, dass das gelingt, diese große Transformationsfrage zu beantworten, zu bewältigen, einen Weg zu finden?
Ich habe Vertrauen, dass sehr viele kluge Menschen innerhalb der Regierung sich sehr viele Gedanken machen, wie das am besten gelingen kann und Tag ein, Tag aus daran arbeiten, ihr Bestes zu tun. Ich glaube, trotzdem ist die Herausforderung so groß und wir haben so lange verschlafen, dass ich, also ich würde mich jetzt nicht zurücklehnen und sagen, die machen das schon. Deshalb sind wir auch bei Fiscal Future aktiv, deshalb stellen wir uns auch mal vor das Bundeskanzleramt, deshalb schreiben wir Briefe an die Ministerien, wo wir darauf Studien hinweisen, wo noch nicht getan wird. Also ich glaube, man braucht schon noch einen ordentlichen Druck, man braucht einen Push an die Politik und dann würde ich vielleicht etwas mehr Vertrauen haben.
Aber ist das für Sie schon auf der Agenda der Regierung oder ist es derzeit also zu kleinteilig und zu aktuell auf die derzeitige Konjunkturschwäche gemünzt? Fehlen da die großen Konzepte, bevor wir jetzt im Mosaikverfahren versuchen, Unternehmen zu retten?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, okay. Die Konzepte sind durchaus da und ich glaube, innerhalb der Regierung ist man sich auch der Probleme bewusst und man hat auch Lösungen dafür. Aber es scheitert in der Praxis eben zum Beispiel an der Schuldenbremse daran, dass da nicht genügend Gelder zur Verfügung gestellt werden. Frau Schnitzer hat das sehr gut erklärt. Es reicht ja nicht nur Geld ins Schaufenster zu stellen, sondern man braucht dann zum Beispiel auch Stellen in Bauämter, die besetzt werden, wo dann Projekte genehmigt werden. Und ich glaube, man könnte, wenn man es wollte, wenn der politische Wille da wäre, wenn man sagen würde, wir haben die Herausforderungen erkannt, wir wollen dieses Land zukunftsfähig machen und wir nehmen Geld dafür in die Hand, dann glaube ich, dann könnte man sehr viel mehr tun. Aber man macht es aktuell nicht, weil man die Schuldenbremse auf ein goldenes Podest stellt und weil man sagt, wir haben lieber einen kleineren Haushalt, sind da vorsichtiger.
Herr Greife, vom Handelsblatt, sind Sie auch so optimistisch und entschieden, was die Schuldenbremse anbelangt?
Entschieden, was die Schuldenbremse angeht, da kommen wir vielleicht nochmal auf die Details. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück, also vielleicht bevor ich darauf antworte, was die Planungssicherheit angeht. Mhm. Also ich glaube, der Befund, den wir drei hier haben, der ist wahrscheinlich schon ähnlich. Also ich würde auch sagen, es gibt durchaus einen Investitionsstau in Deutschland. Ich glaube aber trotzdem, dass genug Geld da ist und auch was diese Planungssicherheit angeht, die Frau Schnitzer ansprach, ich glaube schon, dass es die gibt. Also es gibt einen Klima- und Transformationsfonds, der geht jetzt erstmal bis 2027. Man hat über mehrere Jahre, jetzt über fast ein Jahrzehnt, die Investitionen schon deutlich hochgefahren und ich gebe Ihnen völlig recht, in den kommunalen Bauverwaltungen insbesondere, die sind extrem personell ausgedünnt. Da kann keiner vernünftig irgendwie diese ganzen Anträge ausfüllen, die für die Fördermilliarden vom Bund notwendig sind. Man kann sich aber natürlich auch mal fragen, ob man dann diese Anträge eigentlich nicht viel zu bürokratisch ausgestaltet. Also ich kenne Bürgermeister, die wollen eine eigene Stelle nur dafür schaffen, für einen, der überhaupt irgendwann versteht, wie diese Förderanträge funktionieren für die Mittel vom Bund. Ich meine, das ist ja absurd, meiner Meinung nach. Deswegen, ich glaube nach wie vor, es gibt viele, viele Gelder. Nehmen Sie das Beispiel steuerliche Forschungsförderung 2020 mit ganz großem Tamtam vom damaligen Finanzminister Olaf Scholz eingeführt. Ich habe mir gestern zufällig nochmal Zahlen angeguckt. Weniger als 10% der Mittel wurden genutzt. Warum? Zu kompliziert die Antragstellung. Also wie gesagt, ich will nur sagen, es ist immer noch wahnsinnig viel Geld in vielen Töpfen. Sie werden eben nicht genutzt aus verschiedenen Gründen. Ändert nichts daran, dass wir mehr investieren müssen. Und da ist jetzt eben die große Frage Schuldenbremse. Ich glaube, die Schuldenbremse wird in den nächsten Wochen und Monaten das nächste große Streitthema der Ampel. Weil wir jetzt in einer Lage sind, dass jede Maßnahme, die man jetzt auf den Weg bringen will, keinen Cent mehr kosten kann, wenn man die Schuldenbremse einhalten will. Und ich glaube, das führt absehbar zu großem politischen Streit zwischen auf der einen Seite SPD und Grünen und der FDP auf der anderen Seite. Und man wird sich sicherlich in den nächsten Monaten die Frage stellen, Schuldenbremse aussetzen, Schuldenbremse reformieren oder halten wir uns strikt daran und gucken, ob wir vielleicht woanders kürzen müssen.
Und Sie sagen eigentlich eher, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, wir müssen da nicht rangehen an die Schuldenbremse, weil eigentlich genügend Geld überall liegt.
Ich bin da nicht so ganz strikt. Ich glaube, ich bin da etwas konservativer unterwegs, als meine beiden Gesprächspartner sicherlich gleich ausführen werden. Erstens sollten wir in der Schuldenbremse festhalten. Zweitens, was ich mir vorstellen könnte, wäre eine gewisse Ausweitung. Also, dass man einen etwas höheren Spielraum macht. Momentan darf man ja so 0,35% des Bruttoinlandsprodukts an Schulden machen. Das sind derzeit, Stand heute, 15, 16 Milliarden im Jahr.
Das hat auch Verfassungsrang, müssen wir hier auch mal
vielleicht betonen. Genau, Verfassungsrang. Die Bundesländer dürfen sogar gar keine neuen Schulden machen. Null, jedes Jahr. Das haben die Bundesländer damals bei Einführung der Schuldenbremse selbst so beschlossen, zu meiner großen Überraschung. Man könnte sich vorstellen, kann ich mir auch vorstellen, diese Grenze von 0,35% auf 1% anzuheben. Das wäre auch mehr im Einklang mit der EU, mit den EU-Schuldenregeln. Oder Herr Habeck hat auch mal einen interessanten Vorschlag gemacht, je nach Höhe der Schuldenquote, also des Schuldenstandes gemessen an der Wirtschaftsleistung, könnte man auch den Spielraum erweitern. Also mit einem geringeren Schuldenstand könnte man im Jahr wiederum mehr Schulden machen. Fände ich auch einen passablen Vorschlag. Ich glaube, nur diese Forderung nach Abschaffung der Schuldenbremse oder auch, was Frau Schnitzer, glaube ich, vorgeschlagen hat, Nettoinvestitionen ausnehmen, ich glaube,
das kann ich gleich noch erklären.
Genau, ja. Da liegt, glaube ich, kein so richtiger Segen drauf.
Also, okay, also Schuldenbremse abschaffen. Ich konsensiere nochmal Ihren letzten Part, Herr Greife. Schuldenbremse abschaffen und sozusagen alles auf Pump zu finanzieren, das ist für Sie keine Option. Frau Schnitzer, wie sehen Sie das? Sind Sie da ein bisschen auf Linie mit Herrn Greife oder würden Sie entschieden in eine andere Richtung argumentieren?
Ich würde einfach nochmal versuchen, ein Stück zurückzugehen. Warum ist denn die Schuldenbremse eingeführt worden? Die Schuldenbremse ist eingeführt worden, als man gesehen hat, die Schulden haben sich immer mehr erhöht, ohne dass es jetzt tatsächlich zu den Investitionen gekommen ist, die man sich eigentlich erwünscht hatte. Wir hatten vorher eine goldene Regel, wo man sagte, Investitionen, die dürfen schon über die Schulden finanziert werden. Und dann gab es immer viel Streit darum, was ist denn jetzt eine Investition? Und dann wurde immer gesagt, das wird ja falsch interpretiert und die Regel wird ausgenutzt. Und man war einfach nicht glücklich damit. Und dann hat man gesagt, Schuldenbremse, jetzt gibt es endlich Haushaltsdisziplin. Ja, die Frage ist nur...
Vernünftige Finanzpolitik, sagt der Lindner heute.
Das ist aber jetzt genau die Frage. Hat es wirklich dazu geführt? Man sagt ja jetzt immer, das zwingt dazu, zu priorisieren. Aber die Frage ist, ist das wirklich geglückt? Denn was wir momentan priorisieren, ist, sagen wir mal, die Rente. Die Rente ist festgelegt. Da wird ja auch nicht über sehr viel an Reformen nachgedacht. Und wenn, dann eher etwas, was die Rente stabilisiert, aber eben nicht dem Rechnung trägt, dass wir immer weniger Beitragszahler und Zahlerinnen haben. Das heißt, man hat bei gerade den sozialen Ausgaben festgelegt durch Gesetze, wie viel schon allein dafür jedes Jahr im Haushalt veranschlagt wird. Wie gesagt, für die Rente momentan ein Viertel des Bundeshaushaltes. Am Ende wird dann für Investitionen nur ganz wenig übrig bleiben. Deswegen dieses Nachkassenlager, so wie ich das vorhin sagte. Hm. Und das ist genau das, was zu diesen Fluktuationen führt, dazu, dass mal wenig, mal viel ausgegeben wird. Wenn es dann viel Geld da wäre, dann kann man es nicht ausgeben. Da hat Herr Greive schon recht, dann bleibt es liegen. Dann sagt man, oh, das hat ja keiner gebraucht. Das ist genau das, was problematisch ist. Und deswegen wäre schon mein Vorschlag zu sagen, dass mit dieser Priorisierung, das kriegen wir so, wie es momentan läuft, wirklich nicht hin. Das funktioniert einfach nicht. Das heißt, wir müssen einen neuen Anlauf nehmen und sagen, was wir verstetigen müssen, sind nicht einfach nur die Sozialausgaben. Wir müssen tatsächlich eben auch die Investitionen verstetigen, die planbar machen, sodass die Kapazitäten in den Verwaltungsämtern mhm. entsprechend aufgebaut werden und die Privatwirtschaft die Baukapazitäten beispielsweise bereithält.
Und mit Blick auf die wirtschaftliche Lage, auf die Konjunktur, und ich sage mal, ich habe eben schon das Wort Transformation genannt, was ja schon viel mehr bedeutet, als nur ein bisschen hin und her zu schieben, Geld zu investieren. Würden Sie so weit gehen und sagen, ja, das müssten wir auch auf Pump machen, das ist, hat Prio Nummer eins?
Also nicht mit Blick auf die Konjunktur, weil mhm. wir haben keine Konjunkturschwäche. Wir wollen momentan, ich will nochmal erinnern, was ich am Anfang gesagt habe, die Nachfrage zurückdrängen, um die Inflation zurückzudrängen. Aber was wir wollen, ist, wir wollen Wachstum befördern, wir wollen die Transformation meistern. Dafür brauchen wir Investitionen. Wir brauchen privatwirtschaftliche Investitionen, aber die müssen flankiert werden durch die notwendigen staatlichen Investitionen in die Infrastruktur, in die Digitalisierung der Verwaltung, all diese Themen. Und das heißt, an der Stelle geht es darum, diese Nettoinvestitionen zu sichern, indem man dafür die Schuldenfinanzierung ermöglicht. Denn das sind ja genau Dinge, von denen die zukünftige Generation auch profitiert. Übrigens würde ich auch denken, für ein Thema wie Bildung wäre Schuldenfinanzierung bedenkenswert, denn das ist ja tatsächlich etwas, was in die Jugend, in die Zukunft investiert, wird aber bei uns haushaltsrechtlich bisher anders veranschlagt und deswegen würde das bisher nicht reinfallen.
Herr Mühlbach, trifft da Frau Schnitzer schon einen Punkt, wenn wir über Zukunft sprechen und jüngere Generation?
Absolut. Also wenn wir in die Transformation investieren, wenn wir dafür sorgen, dass unser Planet uns als Lebensgrundlage erhalten bleibt, wenn wir in Bildung investieren, wenn wir dafür sorgen, dass junge Menschen in diesem Land eine gute Ausbildung erhalten, dann zahlt sich das aus, dann profitieren künftige Generationen davon und dann ist es auch völlig legitim, über Schulden sie an der Finanzierung zu beteiligen. Herr Greiber hat ja vorhin die Ausweitung der Schuldenbremse ins Spiel gebracht. Ich würde sagen, der ökonomische Spielraum dafür, dass wir mehr Geld ausgeben, ist auf jeden Fall da. Wir würden in Deutschland kein Problem mit einer Schuldentragfähigkeit bekommen. Deshalb ist es sinnvoll. Würde ich morgen, säße ich im Bundestag und dürfte ich das morgen abstimmen, dann würde ich auf jeden Fall für eine Ausweitung stimmen. Man muss sich aber auch fragen, reicht das? Da haben wir dann vielleicht eine unterschiedliche Meinung. Wenn man aber zu dem Schluss kommt, dass mehr Geld und mehr Spielraum einem vielleicht mehr helfen könnte, dann finde ich es immer sehr sinnvoll, einmal einen Schritt zurückzugehen von einzelnen Zahlen und den Blick aufs große Ganze zu haben. Und dann frage ich mich, was ist wirklich im Interesse künftiger Generationen? Bei Fiscal Future sind 200 junge Menschen aktiv. Wir führen viele Dialogformate durch. Wir reden jeden Tag mit jungen Menschen. Und ehrlich gesagt, fast alle jungen Menschen sagen, wir wollen, dass auch in Zukunft dieser Planet noch eine Lebensgrundlage ist. Wir wollen, dass alles getan wird, um beim Klimaschutz voranzugehen. Und wenn ich mich entscheiden müsste, geringere Schulden, aber dafür die Chance auf einen lebenswerten Planeten zu erhöhen, dann muss ich darüber keine Sekunde nachdenken.
Also ich bin mir nicht so sicher, ob es den zugespitzten Zielkonflikt genau so gibt. Also vielleicht mal kurz die Äußerung einmal noch vielleicht etwas zu sortieren. Frau Schnitzer hat völlig recht. Es gibt natürlich Projekte, die sich auch lohnen, über Schulden zu finanzieren. Also Bildung kann eins sein, Bildungspolitik. Die Frage ist halt nur, ob man dann dafür die Schuldenbremse schleifen will. Ne? Also was Sie ja vorschlagen, ich verstehe den Ansatz mit Investitionen da ja ausnehmen. allein, mir fehlt so ein bisschen inzwischen der Glaube, dass es nicht doch so kommt, dass man immer mehr Investitionen ausnimmt. Die Debatte auf EU-Ebene ist ja leider genauso gelaufen über die EU-Schuldenregeln. Da wurden immer mehr grüne Investitionen, Investitionen dafür, Investitionen hierfür, die wurden immer mehr von den Schuldenregeln ausgenommen. Und so hat man am Ende leider die Schuldenregeln ziemlich zerfleddert. Also bevor man die so hat, wie sie jetzt auf EU-Ebene sind, kann man sie auch gleich abschaffen. Die alternativen Konzepte, die es in der Vergangenheit gab, goldene Regel, wer es noch kennt von ganz früher, auch die waren nicht so wirklich überzeugend. Die alten Schuldenregeln in Deutschland haben eigentlich immer zu einer höheren Verschuldung am Ende geführt. Von daher wäre ich schon dafür, dass wir an der Schuldenbremse so grob festhalten. Und ich kann Herrn Mühlbach auch völlig verstehen. Klimapolitik, der Kampf gegen die Klimakrise ist das absolut bestimmende Thema. Ich glaube nur nicht, dass man deshalb komplett jegliche solide Finanzpolitik opfern darf. Das heißt jetzt nicht, dass man das Klima nicht retten sollte. Aber ich glaube, es gibt auch Mittel und Wege, ohne dass man diesen Zielkonflikt so aufmacht. Entweder machen wir jetzt Schulden oder wir retten das Klima nicht. Ich glaube, wir können das Klima auch retten, ohne dass wir jetzt komplett in eine sehr, sehr hohe Verschuldung gehen.
Herr Greibel,
Frau Schnitzer erstmal, genau, und dann Herr Mühlbach wieder.
Genau, darf ich zwei Dinge dabei kommentieren. Das eine ist, schaffen wir es jetzt wirklich zu definieren, was eine Investition ist, um dann dieser Regel zu folgen? Das ist immer als Argument gebracht worden, warum es mit dieser goldenen Regel nicht wirklich funktioniert. Und ich muss sagen, da ist das einfach eine Bankrotterklärung. Denn natürlich kann man sowas definieren. Also wenn man sagt, es fehlt an der Definition und deswegen machen wir es nicht, dann hat man, glaube ich, ein sehr schwaches Argument gewählt. Die andere Sache ist eher, neigt man, wenn man die Investitionen zum Teil eben rausnimmt aus dem Haushalt, dazu den Haushalt anderweitig jetzt zu großzügig für Dinge auszugeben, für die man es nicht ausgeben sollte. Und das mag durchaus sein. Aber das heißt doch an der Stelle, dass alle die sagen, das Geld würde eigentlich reichen, man müsste nur priorisieren, dass die endlich mal die Karten auf den Tisch legen und sagen, wie würden sie denn priorisieren? Ich habe ja unter anderem, oder nicht nur ich, wir haben im Sachverständigenrat zum Beispiel das einen Vorschlag gemacht, schaffen wir doch mal das Dienstwagenprivileg ab. Das sind dann genau die Themen, wo aus dem Finanzministerium sofort die Gegenrede kommt und sagt, nein, das geht jetzt überhaupt nicht. Und da könnten wir jetzt ein paar andere Punkte auch noch ansprechen. Also mussten wir uns im letzten Jahr einen Tankrabatt leisten? War das notwendig, dass wir bei der Gas- und Strompreisbremse auch die Reichen unterstützt haben? Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, wo man sich fragt, ist das wirklich so zielgenau, was wir machen? Müsste man da nicht eigentlich eingreifen? Und wie bitte an der Stelle priorisieren, sodass das an Sozialausgaben gemacht wird, was wirklich richtig und sinnvoll ist und gleichzeitig die notwendigen Investitionen finanziert werden.
Aber Herr Mühlbach hatte ja vorhin auch, ich sag mal, die Klimafrage mit einem anderen Begriff zusammengebracht, mit der Generationengerechtigkeit. Also er sagt, zukünftigen Generationen darf auch etwas zugemutet werden, wenn es um Schulden geht. Haben Sie das so im Blick auch als Wirtschaftsweise? Würden Sie da sagen, von wegen, da müsste eigentlich auch der politische Wille, der darf da geschärfter sein? Weil eigentlich ist das Argument ja immer, denen können wir das nicht zumuten, in der Zukunft Schulden zu machen.
Wir können der jungen Generation zumuten, die Schulden zu finanzieren, von denen sie später etwas hat. Absolut. Ja. Was wir ihnen nicht zumuten sollen, ist Renten zu finanzieren, die deswegen in Zukunft so hoch sein werden, weil die jetzige Generation zu wenig Kinder bekommen hat und dementsprechend zu wenig Beitragszahler da sein werden. Das ist die Stelle, wo ich sage, das sollten wir der jungen Generation nicht zumuten. Man hätte vielleicht auch sich überlegen müssen in der Pandemie und jetzt auch in der Energiekrise, ob man nicht noch sehr viel stärker auch betont hätte, dass wir durch die Pandemie und durch die Energiekrise alle ärmer geworden sind. Und diese Kosten dieser beiden Krisen sind nicht wirklich verteilt worden. Das heißt, wir hätten uns an der Stelle schon überlegen können, nehmen wir einen Teil dieser Kosten und sagen, das muss jetzt solidarisch verteilt werden. Nicht jeder kann jetzt höhere Energiepreise zahlen, aber Energiesoli beispielsweise würden wir jetzt erheben. Oder hätte man in der Pandemie sagen müssen, es werden sehr viele Hilfen ausgezahlt, damit die Unternehmen nicht insolvent gehen. Das ist alles richtig. Wir wollten nicht die Wirtschaft zum Erliegen bringen und Strukturkrisen dadurch auslösen, dass viele Unternehmen pleite gehen.
Müsste das für die Zukunft stärker berücksichtigt werden?
Ja, also müsste man also an der Stelle nicht gesagt haben, da braucht es jetzt eine Sonderopfer für die Pandemie, die von denen getragen wird, die es sich leisten können.
Herr Mühlbach, Sie wollten vorher noch was hinzufügen.
Genau, eine kurze Ergänzung noch. Herr Kreive, Sie hatten ja die Frage aufgeworfen oder angezweifelt, ob es diesen Zielkonflikt gibt. Sie haben auch auf die europäischen Fiskalregeln, die Schuldenregeln verwiesen. Die werden gerade reformiert. Da gibt es wenig öffentliche Debatte drüber, ist aber ein total wichtiges Themenfeld. Und die Europäische Kommission hat einen Vorschlag gemacht und die New Economic Foundation, die hat eine Studie herausgebracht und gezeigt, dass dieser Vorschlag dazu führen würde, dass nur 4 von 27 Ländern in der EU die notwendigen finanziellen Spielräume hätten, um genügend Investitionen zu tätigen, um die gesetzlich beschlossenen Klimaziele zu erreichen. Also auf europäischer Ebene zumindest ist dieser Zielkonflikt ganz klar vorhanden. Und im Endeffekt, ob in Deutschland oder Italien CO2 ausgestoßen wird, ist für das Klima egal. Was Frau Schnitzer jetzt schon angesprochen hat, Frau Schnitzer hat ja schon ein paar Optionen auch der Gegenfinanzierung angesprochen, wo man vielleicht noch Geld für Investitionen zur Verfügung stellen könnte. Was natürlich stimmt, ist zum Beispiel, dass in Deutschland das Aufkommen aus vermögensbezogenen Steuern enorm niedrig ist. Wir haben eine enorme Vermögensungleichheit in Deutschland. Die 2 reichsten Familien in diesem Land besitzen so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. 2 Familien besitzen so viel wie 42 Millionen Menschen. Gleichzeitig ist die Vermögensteuer ausgesetzt. Gleichzeitig haben wir bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer sehr, sehr viele Ausnahmen. Also Erbschaften und Schenkungen im letzten Jahrzehnt, die über 20 Millionen Euro betragen haben, wurden mit unter 3% besteuert. Da geht es jetzt nicht um das Haus von Oma, da geht es auch nicht um kleine Erbschaften, sondern da geht es einfach um riesige Unternehmen, die übertragen werden. Und gerade da gäbe es vielleicht auch noch Möglichkeiten in Deutschland, Finanzierung.
Das steckt ja eigentlich die Frage dahinter, wer zahlt eigentlich für die Entwicklung, für die Transformation des Landes?
Ja, da steckt die Frage dahinter. Ich glaube, Frau Schnitzer hat ja, oder der Sachverständigenrat hat ja auch schon ein Transformations-Soli ins Spiel gebracht. Das wäre eine Möglichkeit.
Hören wir mal nach, was Herr Greibe dazu denkt.
Bevor ich darauf eingehe, nur ganz kurz noch zu Herrn Mühlbach. Ich habe ja nicht gesagt, dass es den Zielkonflikt gar nicht gibt. Und ich glaube, es gibt nicht den Zielkonflikt. Entweder machen wir Schulden, sehr viele Schulden, oder wir retten das Klima nicht. Das war mein Punkt. Nur damit es keine Missverständnisse gibt in der Frage.
Und würden Sie sagen, wir haben schon alles ausgereizt, wenn es um die Lastenverteilung geht in Deutschland? Also wer soll zahlen?
Auch da muss man, glaube ich, 2 Punkte unterscheiden. Also, brauchen wir zwangsläufig höhere Steuern? Wäre die erste Frage, die damit ja einhergeht. Da würde ich sagen, nein. Wir haben
vielleicht solange die FDP Teil der Regierung ist.
Ja, das auch. Da gibt es das sowieso nicht. Aber ich glaube, es gibt auch gute ökonomische Gründe dafür, nicht nur politische für Herrn Lindner. Wir haben derzeit die höchsten Staatseinnahmen aus Steuern und Abgaben seit 1949. Also es gibt, die Steuern und Abgaben waren noch nie so hoch in Deutschland wie heute. Und da rede ich jetzt nicht in absoluten Zahlen, sondern wirklich gemessen an der Wirtschaftsleistung. Gemessen an dem, was die Menschen hier im Land erwirtschaften, waren die Steuern und Abgaben, haben nie so viel eingespielt. Dann ist die Frage, also muss man wirklich, wenn man schon Rekordsteuereinnahmen und Abgabeneinnahmen hat, muss man da wirklich noch weiter nach oben gehen? Oder ist es doch eben, Frau Schnitzer hat da auch schon die richtigen Punkte ja auch angetastet, oder ist es doch irgendwann auch eine Frage der richtigen Prioritätensetzung? Dann müssen wir nicht gucken, ob wir an anderer Stelle vielleicht Prioritäten zurückfahren, um eben mehr Geld für notwendige Mittel, für Klimabekämpfung, für Investitionen in die öffentliche Infrastruktur und in Digitalisierung bereitzustellen. Das wäre mein erster Punkt. Und der zweite, wie wird es verteilt? Darüber kann man durchaus reden, finde ich. Also wir haben sehr große Ausnahmen bei der Erbschaftssteuer, auch für Betriebserben. Ich kenne auch viele eher liberal gesinnte Ökonomen in Deutschland. Lars Feld, der persönliche Chef, ökonomische Chefberater von Herrn Lindner, auch der sagt, wir haben da irgendwie eine Schieflage. Und er schlägt genauso wie IFO-Chef Fuß und auch der Sachverständigenrat, Frau Schütze, gibt es ja auch viele Sympathien dort, schlagen halt vor, diese Ausnahmen für Betriebserben zu streichen und einfach eine pauschale Erbschaftssteuer einzuführen, die man auch stunden kann, um jetzt den Niedergang der deutschen Familienunternehmen nicht zu beschleunigen. Da gibt es durchaus Möglichkeiten und Schieflagen.
Wenn ich kurz erwähnen darf, Sie haben vorhin den Klimatransformationsfonds mit reingebracht. Das ist, der finanziert sich ja darüber durch Abgaben, die wir alle als Verbraucher Tanken oder beim Heizen zahlen. Ist das zum Beispiel, würden Sie sagen, gerecht, dass jeder gleichermaßen dazu beiträgt, um diesen Fonds zu füllen?
Ist, glaube ich, eine soziale Staffelung zum Teil schwierig beim CO2-Preis zum Beispiel, bei CO2-Preisbepreisung. Also wenn ich jetzt ein Steuerungs- und ein Verteilungsinstrument wählen würde, jetzt mal rein über das Steuerabgabensystem, dann würde ich schon eher mal über die Einkommensteuer gehen, Also über die normalen Steuern oder eben, man kann auch über so eine Energiesolid zumindest diskutieren, da wäre ich jetzt nicht so ein ganz Anhänger von, aber darüber kann man sicherlich sprechen. Aber würde ich über die Einkommensteuer gehen, dann kann man auch zum Beispiel überlegen, ob man einen Spitzensteuersatz leicht erhöht, wenn man dafür beim Gegenzug eine Mitte, die Mitte und die unteren Einkommen eher entlastet. Also ich glaube, um Strich drunter zu machen, höhere Steuern und Abgaben brauchen wir meiner Meinung nach nicht. Über die Verteilung innerhalb des Steuersystems, ob man vielleicht ein paar Wohlhabende, nicht ein paar, aber Wohlhabende etwas stärker belastet und untere und mittlere Einkommen entlastet, über die Frage sollten wir auf jeden Fall reden.
Frau Schnitzer.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Der Punkt, den ich vorhin gemacht habe mit Energiesoli, jetzt in der Energiekrise, Sonderopfer in der Pandemie, das sind ja Ideen, die darauf abzielen, zu sagen, es ist eine Ausnahmesituation. Wir sind durch diese Ausnahmesituation ärmer geworden. Der Staat versucht zu helfen, wo er kann, damit keiner jetzt wirklich in Schieflage gerät als Unternehmen und auch als Privatperson. Aber das muss irgendwie finanziert werden. Das sollte nicht nur die junge Generation, die künftige Generation finanzieren. Das heißt, wir müssen schauen, dass jetzt auch die dazu beitragen, das zu finanzieren, die es können. Das wären also begrenzte Abgaben, für die ich mich an der Stelle stark machen würde oder stark gemacht hätte, wenn man das auch schon rechtzeitig gemacht hätte. Und ich glaube, dafür hätte man auch Verständnis bekommen können. Die Menschen haben ja gesehen, da tut sich was. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir mit dieser Krise zurechtkommen. Der Staat hat ja in hohem Umfang investiert, damit wir alle getestet werden konnten, damit wir gesundheitlich gut durch die Krise gekommen sind. Das kostet was, das muss auch jemand tragen. Eine andere Sache ist dann, wie man das Steuersystem insgesamt gestaltet. Ich bin jetzt tatsächlich auch nicht jemand, der sagt, jetzt müssen wir unbedingt eine Vermögenssteuer einführen, weil das an der Stelle einfach administrativ sehr aufwendig ist. Und die, die man wirklich erreichen wollte, die haben Mittel und Wege, um sich dem zu entziehen. Aber Erbschaftssteuer für Betriebsvermögen ist in der Tat etwas, was man sehr genau sich anschauen sollte, denn da reden wir eben auch über Steuergerechtigkeit. Es ist wirklich merkwürdig, dass wenn ich von meinen Eltern etwas erbe, dass ich das versteuern muss, mach dem Freibetrag mal abgesehen, wenn es Geld ist, wenn es ein Gemälde ist, wenn es ein Haus ist, aber dass ein Betriebsvermögen, wenn ich das erbe, das nicht besteuert wird.
Okay, aber jetzt sprechen wir über private Haushalte, über Individuen, die Steuern zahlen sollen. Wenn wir uns nochmal Deutschland aus der Vogelperspektive anschauen, auf die Wirtschaft, auf die Transformationsfragen, die sich stellen, von Digitalisierung bis Klimaneutralität. Es passiert ja auch im Sinne der Unternehmen. Müssten die auch stärker mit eingepreist werden?
Also das meinte ich eben bei der Erbschaftssteuer, dass die bei der Erbschaftssteuer in der Tat mit einbezogen werden sollten für Betriebsvermögen. Vielleicht noch ein Punkt, weil eben das Stichwort CO2-Preis auch gefallen ist und ob da eigentlich alle zahlen sollten. Der Punkt ist natürlich, wenn ich weniger Geld ausgebe fürs Tanken, dann habe ich weniger CO2-Preis abgegeben. Also wenn man sich anschaut, wer verbraucht am meisten und zahlt dementsprechend auch am meisten, dann sind das eher die mit etwas höherem Einkommen. Wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme dieses Geld, diese Einnahmen und gebe es allen wieder zurück, und zwar pro Kopf gleich viel, dann haben wir schon einen gewissen Umverteilungscharakter. Dann würden nämlich die ärmeren Haushalte vergleichsweise mehr bekommen im Vergleich zu dem, was sie eingezahlt haben, als die reicheren Haushalte. Das wäre das berühmte Klimageld. Das hatte die Regierung ja zu Beginn der Koalition durchaus auf dem Radar. Momentan scheint das jedenfalls immer weiter in die Ferne zu rücken. Wieder mit dem Argument, das kriegen wir technisch nicht umgesetzt, was jetzt wirklich allmählich als Begründung nicht mehr überzeugt.
Aber auch in dieser Runde überzeugt das niemanden mehr. Ich glaube, wenn der politische Wille da wäre, dann würde man das schneller schaffen.
In der Tat.
Das war Herr Mühlbach noch. Ich würde ganz gerne noch mal einen anderen Aspekt mit reinbringen in die Runde, weil wir haben vorhin ganz am Anfang unserer Sendung darüber gesprochen, über Hilfen, über Konjunkturprogramme, Transformation. Ich würde ganz gerne mal zur Debatte stellen, wir gehen bei dieser ganzen Flaute, die wir derzeit wahrnehmen oder der schlechten Stimmung, was die Wirtschaft anbelangt, auch davon aus, dass alles immer wachsen muss. Ist das so oder müssten wir nicht vielleicht auch mehr über Effizienz denken, weil Klima, Umwelt, Planet, der hat ein begrenztes Maß an Ressourcen, Herr Greive.
Nee, um es eine klare Antwort zu geben, also ich gehöre sicherlich nicht zu den Anhängern einer von Degrowth, also die glauben, dass wir irgendwie uns schrumpfen, wirtschaftlich schrumpfen müssten, um quasi das Klima zu retten. Ich glaube auch, dass das wirklich keine erfolgsversprechende Strategie ist. Ich glaube auch, wir werden beim Kampf gegen diese Klimakrise, die werden wir nur gewinnen, wenn die Menschen dabei mitgenommen werden und wenn der Wohlstand nicht erodiert.
Aber Wohlstand gleich Wachstum. Oder Wachstum gleich Wohlstand?
Ja, aber man kann Wohlstand ja auch auf CO2-neutrale Weise erreichen und auch, indem man eben viele Produktionsprozesse deutlich effizienter und auch klimaneutraler gestaltet. Also Wachstum und Klimaneutralität schließen sich ja nicht aus. Also ich glaube, sie haben auch nicht den unfassbar wohlstandsbringenden Effekt, den der Kanzler glaubt, dass sie haben. Und er erwartet ja eigentlich ein grünes Wirtschaftswunder für die nächsten Jahre. Das sehe ich nicht kommen, weil man oft einfach zum Beispiel bei Energie Kohle durch grüne Energie dann ersetzt. Das ist ein reiner Ersetzungsprozess, so Substitution sozusagen, der jetzt nicht per se Wachstum bringt. Aber ich glaube schon, dass wir in Deutschland auch wachsen können, auch nicht nur in Deutschland, auch innerhalb der EU, große Industriestaaten auch klimaneutral. Also von diesen ganzen Degrowth-Theorien, da würde ich dringend von abraten. Das ist wirklich ein Rezept für ein politisches Scheitern und ich glaube auch für ein weiteres Erstarken von Rechtspopulisten.
Eindeutige Antwort. Herr Mühlbach, wie sehen Sie das? Das Gebot der Wachstum unumstößlich?
Ich habe da eine sehr differenzierte Perspektive drauf. Ich glaube, in gewissen Bereichen brauchen wir Wachstum. Das ist notwendig, das ist sinnvoll. Wir können uns natürlich als Gesellschaft fragen, welche Art von Wachstum wollen wir haben? Und ein ganz konkretes Beispiel, woran ich das mal festbringe, ist zum Beispiel, was diskutiert wird, es ist ein Recht auf Reparatur. Wenn wir zum Beispiel ein Recht auf Reparatur haben und dann Waschmaschinen und Kühlschränke produziert werden, die 30 oder 40 Jahre halt statt nur noch 10, dann hat das erstmal einen negativen Effekt aufs Bruttoinlandsprodukt, weil dann weniger gekauft wird, wieder weniger produziert wird. Trotzdem geht es den Menschen natürlich gut, weil sie haben eine Waschmaschine und sie haben einen Kühlschrank, den funktioniert. Und ich glaube, da gibt es schon gewisse Einzelmaßnahmen, wo man dafür sorgen kann, dass wir eine bessere Form von Wachstum haben kann. Im Grundsatz bin ich da aber nicht besonders weit weg von Herrn Greif. Mhm.
Frau Schnitzer, wie denken Sie?
Ich denke, die Wirtschaft wird sich so oder so in eine Richtung entwickeln, wo es nicht mehr so sehr die Produkte sind, die unseren Wohlstand ausmachen, sondern die Dienstleistungen. Wir könnten auch gleich noch darüber diskutieren, ob wir da aktuell gerade auf dem richtigen Weg sind, weil ja viel über die Industrialisierung geredet wird und ob wir da Gefahr laufen, keine Wirtschaftsstruktur mehr zu haben, die uns trägt. Tatsächlich werden in Zukunft eben Dienstleistungen eine wichtige Rolle spielen und da geht es eben nicht so stark um den Ressourcenverbrauch, sondern es geht darum, zum Beispiel digitale Konzepte zu nutzen, wenn man sich überlegt, wie viel die Menschen heute mit ihrem Smartphone Zeit verbringen, dann ist das eine Form von Wachstum, die sich vielleicht nicht so sehr in den Zahlen niederschlägt, die aber doch etwas an Wohlstand auch erzeugt. Kritiker sagen, na, vielleicht wäre weniger davon besser, aber grundsätzlich ist das etwas, was eine Entwicklung der Wirtschaft ist, die nicht unbedingt eben so viel Ressourcen verbrauchen muss.
Und Sie haben eigentlich gerade eben auch so am Beginn Ihrer Antwort ein positives Bild über die Zukunft gemalt, dass die deutsche Wirtschaft erfolgversprechend weitergehen wird, weil sie sich sozusagen auch in dem Maße selbst reguliert?
Ich hoffe jedenfalls, dass die Einsicht entsteht, dass wir genau in dem Sinne auch unsere Wirtschaft umstrukturieren müssen, dass wir neue Geschäftsmodelle brauchen, die nicht mehr so sehr nur drauf setzen, Dinge zu produzieren, sondern tatsächlich Dienstleistungen zu erstellen. Das ist etwas, was in der aktuellen Diskussion zu wenig im Blick ist. Man redet momentan viel darüber, dass durch die hohen Energiepreise Industrie vielleicht abwandern wird. Ja, und setzen zu wenig darauf, dass wir mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Unternehmen, die andere Dinge erstellen, nämlich Dienstleistungen, wie zum Beispiel digitale Konzepte, künstliche Intelligenz, dass wir damit in Zukunft viel Geld verdienen könnten, wenn wir es dann auf die Reihe kriegen würden.
Das nehmen wir als Appell und als Ihr Schlusswort, Frau Schnitzer. Wir haben diskutiert über die Lage der deutschen Wirtschaft, ihre Konjunktur, ihre Transformation, wer dafür auch zahlen soll. Mit dabei war Monika Schnitzer, haben Sie gerade gehört, die Wirtschaftsweise. Kai Mühlbach war dabei, Gründer des überparteilichen Verbands Fiscal Future, in dem sich Aktivisten für eine Finanzpolitik im Interesse jüngerer Menschen einsetzen. Und mein Kollege Martin Greive vom Handelsblatt war dabei, dort Korrespondent im Hauptstadtbüro. Vielen Dank für Ihre Gedanken hier in dieser Runde und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Mein Name ist Christoph Schäfer. Tschüss.